Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Sagen Sie mal, Sie sehen aus wie Friedrich Merz, aber Sie machen genau das Gegenteil von dem, was Friedrich Merz immer gesagt hat. Diese Gedankenkette könnte einem aktuell schon mal durch den Kopf gehen. Egal, ob wir als Bürger diese Kehrtwende gut oder schlecht finden, es ist einfach verrückt. Herzlich willkommen an Tag 13 nach der Bundestagswahl. Wir haben eine Menge zu besprechen und wir fangen gleich an. Erstmal unseren Talkgast begrüßen, Matthias Iken, den stellvertretenden Chefredakteur vom Abendblatt. Und ich freue mich deshalb, weil Matthias in seinen Statements nicht berechenbar ist. Da kann es durchaus die eine oder andere Überraschung geben. Matthias, guten Morgen und schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, guten Morgen, sehr gerne.
Matthias, meine erste Frage ist wahrscheinlich rhetorisch, denn ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du meine Frage wirklich beantworten kannst. Bist du bereit?
Ja.
Also, was war die große Headline der Bild-Zeitung am 27. Februar 1991?
Der Umfaller.
Mensch, das kann doch nicht wahr sein.
Naja, ich meine, es ist eine der wenigen Zeilen neben Wir sind Papst und Deutschland einig Vaterland, keine Ahnung, die ich mir wirklich gemerkt habe. Da hat man ja Helmut Kohl quer auf die Seite gelegt, weil er damals sein Wahlversprechen nicht eingehalten hat.
Also erstens, ich bin schwer beeindruckt, Matthias. Zweitens, das war damals tatsächlich ja ein Riesending, weil Helmut Kohl war ja wohl auch vorsichtig gesagt unter der Decke. Aber haben wir heute nicht eine ähnliche Situation? Daher kommt ja die Frage, ist Friedrich Merz für dich ein Umfaller?
Nein. Also natürlich kann man sich die Frage stellen, warum man im Wahlkampf so dezidiert die Schuldenbremse verteidigt, wobei er am Ende, wenn man da genau hingehört hat, schon sich ein paar Hintertürchen offen gehalten hat. Warum man so in den Wahlkampf startet und dann so schnell in den Sondierungen noch, eigentlich nach der ersten Sondierung, das alles kassiert. Das kann man natürlich polit, sage ich mal, hygienisch kritisieren. Auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, die Partei hat halt nicht 50% der Stimmen bekommen, nicht einmal 30% der Stimmen und muss mit einer anderen Partei koalieren. Und da kommt es zu Kompromissen, die halt nicht so in den Parteiprogrammen stehen.
Lass uns einmal Friedrich Merz nochmal hören, eine der vielen Aussagen zur Schuldenbremse von ihm.
Unsere staatspolitische Verantwortung, meine Damen und Herren, besteht auch darin, Vorschläge zu machen, wie wir wieder auf einen Weg zurückkehren können mit umweltverträglichem Wachstum und hoher Beschäftigung, ohne dabei unsere Staatshaushalte zu ruinieren. Damit Sie sich bitte keine Illusionen machen. Wir werden an der Schuldenbremse des Grundgesetzes festhalten. Wir reden nicht nur über Nachhaltigkeit in der Umweltpolitik, wir reden auch über Nachhaltigkeit in den Staatsfinanzen. Und wir werden Ihnen nicht die Hand dazu reichen, wieder zurückzufallen in die alten sozialdemokratischen Muster einer stetig steigenden Staatsverschuldung.
Naja, im Nachhinein hat dieser Ausschnitt natürlich so einen leichten Comedy-Charakter schon fast. Aber wir reden ja auch noch nicht darüber, ob er recht hat, Matthias. Ich meine, ich finde das schon mal spannend, in welche Richtung das Gespräch geht. Aber die eigenen Ansichten, die eigenen Standpunkte, die selbstgesetzten Leitplanken so schnell über den Haufen zu werfen, das hat schon eine gewisse Einmaligkeit.
Naja, eine gewisse Einmaligkeit. Ich erinnere mich, ich glaube, das habe ich sogar letztes Mal bei dir im Podcast auch gemacht. Ich auch gerne an die Verhandlungen 2005. Als SPD und Grüne zusammen verhandelten, die einen wollten die Mehrwertsteuer unverändert lassen, die anderen wollten sie um 2% erhöhen, am Ende wurde sie um 3% erhöht. Da hat man auch gestaunt, was alles möglich ist. Ja, ich kann diese Kritik ein Stück weit nachvollziehen, weil er sich schon sehr, sehr laut und sehr, sehr stark in diese Richtung geäußert hat. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen skurril, dass ausgerechnet die, die ständig an die Schuldenbremse ran wollten, jetzt Friedrich Merz vorwerfen, dass er das tut.
Ja, aber ist das nicht vielleicht auch ein bisschen Frust? Also man könnte ja manchmal tatsächlich das Gefühl haben, also wir kommen ja noch auf die Inhalte dieser ganzen Debatte, aber wir sind jetzt noch so ein bisschen in der Peripherie. Könnte man nicht den Eindruck haben, Scholz und Habeck sind noch bei den Koalitionsverhandlungen dabei?
Naja, ein bisschen stimmt das ja auch. Also wir werden ja um eine Grundgesetzänderung zu erreichen, wahrscheinlich noch auf die Grünen mit der Großen Koalition zugehen müssen. Weil nachdem dann der neue Bundestag sich konstituiert hat, wird es deutlich schwerer. Dann muss man halt mit der Linkspartei oder der AfD sich ins Benehmen setzen. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt das, was sich Herr Merz wünscht. Ja, man kann es sagen. Und es ist natürlich auch, muss man sagen, für Habeck und Scholz auch wirklich bitter.
Ja.
Weil sie sind am Ende gescheitert an den, ja, an diesen Fesseln, die die Schuldenbremse ihnen angelegt hat. Und kaum kommt der Oppositionspolitiker dann in die Nähe des Kanzleramtes, wird diese Fessel gelöst. Das ist schon, ja, das tut schon weh wahrscheinlich.
Und machen wir es uns möglicherweise zu einfach? Ich meine, es, da ist was dran, aber machen wir es uns zu einfach, wenn wir bei jeder Entscheidung jetzt nur noch als Begründung Donald Trump nehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss natürlich schon sagen, das, was da in den Vereinigten Staaten passiert, ist schon grundstürzend. Das ist wirklich eine, ja, komplette Veränderung der Welt. Das, was man dort im Weißen Haus plant, ist also eine Abkehr von der Weltordnung, wie wir sie kannten. Die USA sind nicht mehr Weltpolizist, sondern Weltmafia-Pate. Sie machen am Ende des Tages nur noch Politik für sich und benutzen dafür das Recht des Stärkeren. Manchmal mag da sogar was Vernünftiges rauskommen, aber meistens wird es auf jeden Fall die Welt in eine neue Unsicherheit stürzen. Und Europa kann nicht mehr so weitermachen, wie es das in den letzten 30 Jahren getan hat.
Mal nebenbei müssten wir vielleicht auch fairerweise erwähnen, dass aktuell 59% der Deutschen sagen, aufgrund der Umstände, ja, mehr Schulden ist eine gute Idee. Das finde ich ja schon mal beachtlich. Ist das vielleicht auch der Moment, wo man nochmal Angela Merkel zitieren darf? Diese Maßnahmen sind alternativlos.
Ja, ich bin kein Freund von Alternativlosigkeiten, weil es gibt zu allem eine Alternative. Die Frage ist nur, ob die Alternative besonders gut und besonders klug ist. Und wir haben zumindest, wenn wir jetzt inhaltlich werden, ja gesehen, dass diese Selbstfesselung Deutschland wirklich maximal belastet hat. Also das sehe ich auch als Ökonom. Wir müssen einfach nur schauen, was die Börse, seitdem dieses Programm quasi die Öffentlichkeit erreicht hat, was da passiert ist. Während in den USA die Kurse dramatisch sinken, steigen sie bei uns exorbitant schnell, weil die Leute wieder Vertrauen fassen in die deutsche Wirtschaft. Und das sind natürlich auch Punkte, die darf man nicht übersehen. Es ändert sich gerade die Psychologie, die in der Wirtschaft wichtig ist. Und es ändert sich gerade so ein bisschen, ja, das Grundkorsett, wie die Wirtschaft funktioniert. Wir haben eine marode Infrastruktur.
Das kann man so
sagen.
Und
die wird jetzt endlich mit diesem quasi Sondervermögen, ob die Summe nicht etwas quasi außerhalb irgendwie der Möglichkeiten liegt. Das kann ich nicht beurteilen. Aber zumindest gibt es jetzt das klare Bekenntnis, da gehen wir ran. Und wie gesagt, wir gehen auch an die Schuldenbremse ran, indem wir für die Verteidigungsausgaben Ausnahmen zulassen. Das Problem ist natürlich, dass am Ende des Tages man nicht mehr sparen muss, weil man sagt, jetzt haben wir alle Möglichkeiten.
Ja, und ich bin kein Ökonom im Gegensatz zu dir. Ich habe mich in den letzten Tagen immer gefragt, da wurde doch ganz groß angekündigt, also als erstes machen wir mal einen Kassensturz. Und das würde man ja auch immer denken, das sollte man zuerst machen, bevor man über die, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig formuliere, über die Modifizierung der Schuldenbremse spricht. Aber dann habe ich bei Spiegel Online gelesen, dass es diesen Kassensturz wohl tatsächlich gegeben hat, und zwar am vorletzten Freitag. Da haben sich die Verhandler von, genau, da ist der amtierende Finanzminister Jörg Kukies zu den Sondierungsgesprächen hinzugezogen worden. Und er hat erstmal offengelegt, jedenfalls hat Friedrich Merz das hinterher erzählt in einer CDU-Sitzung, dass 68 Milliarden im bestehenden Haushalt fehlen. Das sind natürlich dann auch schon mal Summen und Überraschungen, die möglicherweise das Verhalten von Friedrich Merz ja doch etwas in einem anderen Licht erscheinen lassen.
Ja, auch da muss man sehen, das ist natürlich auch alles ein bisschen Strategie. Es ist ja grundsätzlich so, ob in der Politik oder in der Wirtschaft, wenn jemand neu den Laden übernimmt, sagt er erstmal, oh Gott, hätte ich das geahnt, wie verheerend die Finanzen sind, hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht.
Ja.
Also das Klagen gehört dazu, und Jörg Kukies als schlauer Sozialdemokrat hat natürlich auch die Lage sicher so dramatisch dargestellt, dass die CDU gar nichts anderes machen konnte, als sich von der, ja, strikten Schuldenbremse und dem quasi Sparziel hat verabschieden müssen.
Kannst du das vielleicht einmal erklären, was jetzt tatsächlich passieren soll, warum es diese Grundgesetzänderung geben muss? Was ich soweit verstanden habe, dass man jetzt sagt, man ändert das Grundgesetz so, dass die, wenn die Ausgaben für die Verteidigung die Latte von 43 Milliarden übersteigen, dann kann die Regierung im Grunde so viel Kredite aufnehmen für die Verteidigung, wie sie will. Ist das richtig?
Ja, es ist im Grunde richtig. Es werden halt quasi Ausnahmeszenarien entworfen, dass diese Schuldenbremse nicht mehr so strikt ist. Und die haben wir ja damals, muss man sagen, ja auch schon mit einem vernünftigen Gedanken in die Welt gesetzt. Übrigens waren das Sozialdemokraten. Der damalige Finanzminister hieß Peer Steinbrück und war ein Hamburger Sozialdemokrat. Das muss man auch sehen. Es war ja erstmal der Versuch, man kennt ja die Politik, dass sie am liebsten Wohltaten unters Volk streut, gerade vor den Wahlen. Und das war eigentlich so der Versuch, nachhaltige Finanzgestaltung oder nicht Finanzgestaltung, nachhaltige Finanzpolitik zu ermöglichen. Problem dabei ist, dass am Ende des Tages, und das sehen wir ja auch wunderbar, der Infrastruktur seit ja wirklich schon über 30 Jahren, eigentlich schon vor der Wiedervereinigung hat man gesagt, da müssen wir nicht mehr so viel reinstecken, wenn dann die Straße ein bisschen kaputt ist. Ist zwar doof, aber dafür irgendwie wählt uns keiner ab, aber für soziale Wohltaten. Dafür werden wir gewählt oder wenn sie halt wegfallen, vielleicht auch abgewählt. So hat also eigentlich so ein schleichender Prozess begonnen, bei den Dingen zu sparen, wo man dachte, da ginge es, und bei den Sozialausgaben tendenziell nicht zu sparen oder bei den Rentenausgaben. Und diese Entwicklung ist eigentlich mit der Schuldenbremse noch forciert worden, weil man natürlich irgendwie die begrenzten finanziellen Mittel halt dahin gepackt hat, wo man sich ein positives Echo erwartet hat. Und wie gesagt, eine Brücke, die nicht gepflegt wird, fällt erst auf, wenn sie zusammenbricht.
Lass uns einmal hören, wie Friedrich Merz das dann in einem mittlerweile fast schon legendären Satz zusammengefasst hat.
Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Also dieser Satz, der ist ja noch stärker im Grunde, finde ich, als diese Bazooka von Olaf Scholz. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ich muss jetzt eine Sache doch anders einordnen, als ich sie bisher betrachtet habe, weil du sagst, das ist einfach Taktik und man sollte da vielleicht auch nicht ganz so naiv rangehen. Am Dienstagabend dieser Woche ging es ja bei der Union ziemlich hoch her in einer Sitzung, weil auch einige Abgeordnete gesagt haben, sag mal, Friedrich Merz, du hast was ganz anderes versprochen, wie sollen wir das den Leuten erklären? Und dann hat Merz angeblich den Kreuzbuben gezogen und hat sinngemäß gesagt, wir wissen nicht, was Trump heute Nacht in seiner Rede an die Nation verkündet. Wenn er tatsächlich aus der NATO austritt, dann haben wir schon mal vorab auf das richtige Pferd gesetzt. Und da muss ich immer an den Spruch denken, den ich leider nicht mehr zusammenkriege, den hast du aber hier mal platziert im Podcast. Die sind so nach dem Motto, lass eine Krise niemals vorbeigehen, ohne daraus für dich politischen Vorteil zu ziehen, so sinngemäß. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, du weißt, was ich meine. Und hat er das im Grunde in diesem Moment sehr clever vielleicht gemacht?
Das denke ich schon. Da waren ja alle ganz aufgeregt. Es wurde ja auch angekündigt, er werde eine spektakuläre Aussage treffen. Und da hatte man ja wirklich sich schon auf alles eingestellt. Und am Ende war das eine sehr innenpolitische Rede, ohne diesen spektakulären Bang-Moment. Naja, also natürlich ist Fritze Merz jetzt rhetorisch auch kein ganz Doofer. Und der hat natürlich versucht, seine Partei, und das wird noch schwer genug, denn die haben ja, muss man sagen, sich im Wahlkampf dafür ja auch verprügeln lassen, weil es ja immer viele gab, die sagten, wir müssen doch endlich ran an die Schuldenbremse. Und jetzt dieser schnelle U-Turn, möchte ich fast sagen, also einmal quasi in laufender Fahrt eben die Richtung geändert, das ist schon für die Abgeordneten nicht ganz einfach. Aber am Ende des Tages gilt, was ich vorhin sagte. Sie haben keine Alleinregierung, dann wäre es natürlich gar nicht vermittelbar gewesen, sondern sie müssen die SPD davon überzeugen, dass sie mit in die neue große, einstmals große Koalition geht. Ich hab's etwas ungeschickt gefunden, dass er quasi gleich diesen, sage ich mal, diesen ganz großen Schritt auf die Sozialdemokraten zugemacht hat, ohne überhaupt eine einzige, zumindest zunächst, ohne ein einziges Zugeständnis der SPD zu haben. Also da muss natürlich jetzt auch was kommen. Und die Frage ist, ob das, was sich da andeutet, ob das reicht. Also man darf halt auch nicht übersehen, die SPD hat irgendwie 16% und die CDU fast das Doppelte. Und da kann man auch nicht als Wahlverlierer so tun, als ob man jetzt irgendwie den Hund mit dem Schwanz wedeln lassen kann.
Aber das Verrückte an der ganzen Geschichte ist ja, du hast es vorhin auch schon angesprochen, und das lass uns vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher erörtern, dieses Spiel, wen man jetzt eigentlich theoretisch braucht. Also wenn Markus Söder da immer noch auf den Grünen rumhackt, der hat ja da neulich wieder eine Rede gehalten, wo du denkst, also das ist schon fast eine persönliche Fehde, die er austrägt. Ausgerechnet in diesem Moment, wo es ja darum geht, zu sagen, hört mal, wir brauchen euch. Wie soll das laufen? Oder sagst du ja, am Ende, ach Gott, lass die sich doch prügeln, am Ende werden die sich schon einigen.
Ja gut, es war natürlich Aschermittwoch, da gelten in Bayern immer andere Gesetze, aber insgesamt muss man schon sagen, verstehe ich auch nicht mehr, der Wahlkampf ist vorbei und wir haben jetzt verstanden, dass Markus Söder immer gegen eine schwarz-grüne Koalition war, die ist jetzt auch rechnerisch gar nicht möglich, also kann man jetzt auch mal wieder anfangen, auf die Grünen zuzugehen, weil auch da geht es ja so ein bisschen darum, also wie die Grünen sich jetzt entwickeln, ist schon, muss man sagen, ganz spannend, weil auf der einen Seite gibt es halt starke Kräfte, die sagen, jetzt links liegt die Zukunft, seht euch her, die Linkspartei hat so ein tolles Ergebnis. Und es kann also sein, dass sie wieder in eine ja etwas fundamentalistischere Ecke geht oder aber, auch das ist möglich, nach dem schwierigen Schicksal, was die FDP jetzt bei der Bundestagswahl erlitten hat, könnte man auf die Idee kommen, vielleicht sind wir die Liberalen der Zukunft, nur eben ökoliberal. Und das ist eigentlich ganz spannend. Und je mehr Söder da den Zampano macht und auf den Grünen rumhackt, umso stärker macht er eigentlich die Linke in der Partei. Ich weiß nicht, ob damit den Machtperspektiven der Union und ob damit dem Land gedient ist.
Ökoliberal, das beschreib mal bitte. Was wäre das denn?
Naja, das darf man nicht vergessen. Die Grünen haben es selber ein bisschen verdrängt, beziehungsweise haben auch gar kein großes Interesse daran zu erinnern. Wer hat denn die Agenda 2010 und die Sozialstaatsreform, die ja richtig waren, die ja dieses Land, muss man sagen, wirklich für 10, 15 Jahre weit nach vorne gebracht haben und die Angela Merkel auch ein gemütliches Regieren ermöglicht hat? Wer hat diese Reform angestoßen? Wir sagen immer, der Schröder war es. Stimmt auch. Der Schröder war es und seine Berater. Aber wer hat denn zugestimmt?
Die Grünen. Die Grünen, ja.
Das war eine rot-grüne Koalition. Und man muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht, und ich habe damals ja schon in diesem Job gearbeitet, an große Debatten mich zurückerinnern. Natürlich gab es einige Grüne, die mit Magenschmerzen hatten, aber insgesamt haben die dieses Reformprogramm absolut getragen. Und Anfang der Nullerjahre galt auch für die Grünen übrigens finanzielle Stabilität als eine der Fragen von Nachhaltigkeit. Also das darf man auch nicht vergessen, da liefen einige bei den Grünen herum, die sind heute nicht mehr da. Die waren also so schwarz wie die Schwarzen. Oswald Metzger ist inzwischen bei den Grünen gelandet. Dann gab es die Scheel, die als finanzpolitische Sprecherin sehr, sehr, sage ich mal, nachhaltig gedacht hat. Dann gab es der ist inzwischen bei Bayer. Ah, wie hieß er noch? Jetzt fällt mir der Name. Ist auch egal. Jetzt hast du mich erwischt, dass ich den Namen gerade nicht parat habe. Es gab auf jeden Fall einige prominente Vertreter bei den Grünen, die dafür standen, dass die Grünen sich da so freischwimmen. Sie hatten die Fundis ja verloren, waren damals sehr, sehr realpolitisch. Und man muss ganz ehrlich sagen, heute traue ich das den Grünen, so eine Breite im Programm derzeit nicht zu. Erst recht nicht, nachdem ja Robert Habeck hingeworfen hat, der natürlich für einen sehr realpolitischen Anspruch stand.
Ja, und die Grünen damals in der Struktur als Partei, war das nicht tatsächlich auch einfach eine andere Zeit, weil Joschka Fischer hat sich ja zum Teil, ich sag's jetzt mal, wie ich es empfinde, ich weiß, es ist das falsche Wort, aber der war ja auch teilweise ein Diktator an der Spitze seiner Partei.
Ja, Diktator war nicht, er war sehr, sehr stark, er hat sich durchgesetzt. Die Partei war vor allen Dingen auch kleiner. Also man muss ja sagen, es gibt ja inzwischen deutlich mehr Mitglieder bei den Grünen, die haben ja über die letzten Jahre deutlich gewonnen. Und vor allen Dingen auch so im Nachgang zu Fridays for Future haben die sehr, sehr viele junge Mitglieder gewonnen. Und die stehen aber oft, muss man sagen, sehr, sehr weit links. Und es gibt ja auch so eine Unterströmung bei diesen Fridays for Future. Da merkt man auch, das ist auch sehr viel Kapitalismuskritik. Das ist schon so ein bisschen fast so sozialistische Lyrik, was man da manchmal kommt, weil nämlich da ja angeblich der Kapitalismus das Problem an der Klimakrise ist. Ich finde die Analyse nicht ganz verkehrt. Nun muss man halt sagen, dass natürlich der Sozialismus, also alles das, was wir gesehen haben mit Staatslenkung, noch viel größere Desaster in der Umweltpolitik verursacht hat. Ich erinnere da einfach nur an den ökologischen Zustand der DDR oder in Russland oder auch in China jetzt, wo das natürlich immer noch keine ganz große Rolle spielt. Aber das wird spannend zu sehen, wie sich das in den kommenden Monaten und Jahren entwickelt. Fakt ist, glaube ich, dass dieses grüne Zeitalter, was wir vor 5 Jahren ausgerufen haben, zumindest für die nächsten 1-2 Jahre vorbei ist.
Ein Zeitalter würde ich jetzt bei dieser Partei nicht unbedingt sagen. Es ist eher vielleicht ein Hype. Die Linken sind ja möglicherweise auch gefragt als Mehrheitsbeschaffer. Und ich bin mal gespannt auf deine Reaktion zu dem, was der Chef der Linken, Jan van Aken, in diesem Zusammenhang bei NTV gesagt hat, beziehungsweise er hat eine wichtige und meiner Meinung nach auch grundsätzliche Frage gestellt.
Ist das überhaupt legal? Also ist das mit dem Grundgesetz vereinbar? Es ist doch gerade erst vor 10 Tagen neuer Bundestag gewählt worden. 50 Millionen Menschen sind zur Wahlurne und jetzt soll noch der alte Bundestag über ein derart riesiges Paket bestimmen. Wir prüfen das gerade nochmal juristisch.
Also wie sieht denn die Gleichung eigentlich aus, wenn das juristisch gekippt wird? Ich bin jetzt kein Experte dafür, aber wir haben ja, die Ampel kann ja ein Lied davon singen, was vor Gericht alles passieren kann. Stell dir mal vor, das wird juristisch abgeschmettert.
Also ich glaube eher andersrum. Also ich, so wie ich das quasi Grundgesetz kenne, nun bin ich auch kein Jurist, scheint mir eine Abstimmung mit dem alten Bundestag, so wie es im Grundgesetz festgehalten ist, kein größeres Problem zu sein.
Ist ja auch demokratisch trotzdem gewählt, dieser Bundestag. Er ist noch im Amt.
Genau, und der andere hat er noch nicht sich konstituiert. Ich finde spannender die Frage, weil das haben wir jetzt ja auch gesehen, ist, wenn es da, und da wird es eine Klage geben, was wird Karlsruhe dazu sagen, dass man jetzt mit dem Sondervermögen und mit der Lockerung der Schuldenbremse wirklich ja mit Milliarden flutet? Wird das als nachhaltig genug und wird das als ja grundgesetzkonform bewertet? Da gilt der alte Satz irgendwie auf hoher See und vor Gericht, ne?
Aber
das ist in Gottes Hand. Also das kann man, finde ich, schwerlich vorhersagen. Da sehe ich das größere Problem, ob da nicht vielleicht irgendwie Berlin schnell zurückgepfiffen wird.
Ja, und dann stürzen wir, ich will ja nicht immer gleich von Staatskrise sprechen, aber das würde ja ziemlich viel über den Haufen werfen und es würde ja möglicherweise dazu führen, dass wir auch noch länger auf eine neue im Amt sich befindende Regierung warten.
Also ich finde, dass die Begrifflichkeit Staatskrise in diesem Zusammenhang berechtigt. Also ich glaube auch, und deshalb wird der Druck relativ groß sein, wenn es eine Einigung gibt zwischen Schwarzen und Roten, wovon ich eigentlich immer noch ausgehe, und das Ding so beschlossen wird, dann wäre es auch relativ anmaßend, wenn nicht staatsgefährdend, wenn Karlsruhe dann sagt, nee, geht aber nicht. Weil okay. Am Ende des Tages ist ja die Rhetorik, was wir vorher noch hatten, von der Zeitenwende und von den Herausforderungen, die diesem Land also quasi noch ins Haus stehen, so groß, dass wir uns auch nicht leisten können, dass wir irgendwie jeden Beschluss, den wir irgendwann mal treffen, am Ende von Richtern in Karlsruhe wieder gestoppt wird. Das ist halt schwierig.
Nochmal jetzt, das ist sehr, sehr spekulativ, was ich jetzt sage, aber nehmen wir nochmal den Ausspruch von Friedrich Merz als Basis.
Whatever it takes.
Wenn wir jetzt in eine Situation kommen, wo es wieder heißt, whatever it takes, aber es gäbe dann eine entsprechende Mehrheit, nur mit den Stimmen der AfD, blasen wir die Sache dann wieder ab? Sagen wir dann, ja, es ist zwar unfassbar wichtig, aber habt Verständnis mit der AfD, geht das nicht. Also wir sind zwar in einer schweren Krise, aber nee, das können wir jetzt doch nicht machen. Ich finde, er legt jetzt schon wieder so die Latte so hoch, dass ich immer denke, werdet ihr nicht von euren eigenen Worten überholt? Ihr habt es doch gerade erst erlebt, wie sich die Situation entwickelt.
Naja, dieses whatever it takes, das geht ja zurück auf Fabio Draghi, der damals EZB-Chef war. Und das war der Satz, der den Finanzmärkten halt signalisiert hat, egal was ihr versucht, wir werden den Euro retten. Und so wurde dieser Satz ja auch, so muss man sagen, einem Stück erfolgreicher Politik. Er hat damit die Spekulation zumindest in nennenswerten Umfang beendet und hat den Euro mit diesem einfachen Satz gerettet. In dieser Tradition sieht sich jetzt Merz. Er will auch was retten. Mhm. Und er macht gleichzeitig, und das wird auch schon ein Fingerzeig an Karlsruhe, deutlich, hier geht es um wirklich eine substanzielle Krise, die wir jetzt anpacken müssen. Das ist natürlich, muss man sagen, oberstes Regal rhetorisch. Darüber kommt eigentlich nur noch Blut, Schweiß und Tränen. Und das muss man wissen. Aber ich halte die Einschätzung, die er da hat und die er die SPD teilt, für richtig. Also wir können nicht so weitermachen wie bisher. Das, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, für den Krieg konnten wir natürlich nichts, aber er hat uns ungemein getroffen. Und dann die ganzen Unwägbarkeiten, die Rezession, die jetzt ins dritte Jahr geht und die sich natürlich auch immer stärker, also in den im Leben der Bürger niederschlagen wird. Wir haben eine Krisensituation, da müssen wir jetzt anpacken und wir können jetzt nicht einfach so weitermachen mit normalen Regieren.
Aber Matthias, da bin ich ja total einer Meinung mit dir. Ich habe ja nur in die Zukunft spekuliert, falls wir mal wieder zu einer Situation kommen, wo wir die Stimmen einer Partei brauchen, die vielleicht nicht ganz so gern gesehen werden, diese Stimmen. Und ich behaupte, dass wir in so eine Situation in den nächsten Jahren durchaus kommen könnten. Und dann bin ich mal gespannt, wie schnell bestimmte Aussagen wieder einkassiert werden. Zu Recht oder zu Unrecht.
Das war natürlich auch ein bisschen dem Wahlkampf geschuldet. Das war eine der letzten quasi Abstimmungen. Ich fand den Antrag in der Sache ja richtig. Er war natürlich ungeschickt, wie wir heute wissen. Und das war natürlich für die parlamentarische Linke auch eine Riesenchance, Merz und die AfD nochmal quasi als Brüder im Geiste fortzuführen. Wobei am Ende des Tages, guck dir das Ergebnis an, wem hat es genutzt? Der AfD und der Linkspartei. Also die demokratische Mitte hat nichts davon, wenn sie sich gegenseitig zerlegt. Und von daher ist eigentlich in dieser großen Koalition auch schon eine Chance drin. Die Mitte muss jetzt liefern.
Ja.
Und das ist ganz egal, ob man Grüner, Roter oder Schwarzer ist. Eigentlich müssen alle Friedrich Merz die Daumen drücken.
Ja, und ich sag mal, es ist auch sicherlich spätestens jetzt der Moment, wo Politiker einfach mal einsehen müssen, ihr Ego hat jetzt hier gar nichts mehr zu suchen.
Ja, das wäre auch eine schöne Erkenntnis. Aber das ist natürlich immer schwierig für Politiker.
Absolut. Ja, wir haben ja auch ein Ego, so ist es ja nicht. Das hat ja jeder. Aber Politiker ist natürlich immer schon wieder so eine ganz besondere Kiste. Ich glaube, nur jetzt als letztes Fazit, das ist alles schon ziemlich wackelig und sie müssen sich extrem zusammenreißen, die handelnden Personen, damit das jetzt vorangeht.
Da stimme ich zu. Also extrem zusammenreißen ist, glaube ich, das Gebot der Stunde. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sie schon wissen, worum es geht.
Das ist beruhigend, Matthias. Das ist zum Schluss ja eigentlich eine schöne Prognose. Und dafür sage ich dir erstmal Dank. Dann sage ich dir Dank für deine Zeit. Und ich wünsche dir und all unseren Hörern ein tolles sonniges Wochenende, was wir hier in Hamburg haben werden, oder? Ja, das
wird es. Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.